zu glauben ist. Und ich habe nochmal gezählt, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 46 Predigten gehabt durch den Römerbrief. Also eine ganze Menge, was wir da bewegt haben, eine ganze Menge von Dingen, die wir intensiver betrachtet haben, in die wir tiefer eingestiegen sind. Und ich hoffe, dass das unser Glaubensfundament und auch ganz allgemein unseren Glauben gestärkt hat und wir mehr an Substanz gewonnen haben dadurch. Nun bringen wir heute natürlich die Römerreihe zum Abschluss, aber unser Glaube ist deshalb nicht fertig. Ja, und gerade das Bild von dem Fundament bringt das ja so schön zum Ausdruck. Ne? Da ist eine gute Grundlage gelegt und darauf soll jetzt aber der Hausbau weiter stattfinden. Und dementsprechend ist es so, dass wir auf diesem soliden Fundament, was wir bekommen haben, einfach auch weiter aufbauen sollen. Im übertragenen Sinne ist das in unserem Glaubensleben ja auch so. Ne? Es ist nicht so, dass wir jemals sagen können, mein Glaube, der ist fertig. Der ist abgeschlossen, ich muss nicht mehr weiter wachsen. Da ist ein Fundament gelegt und damit bin ich jetzt zufrieden. Das war's. Nein, das ist nicht bei uns der Fall. Und erst recht ist es nicht so, dass wir sagen können, also ich setze bereits alles um, was ich im Laufe meines Lebens so gelernt und meine verstanden zu haben. Aber genau darum geht es doch, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes werden. Und echter Glaube von der Bibel her, der findet immer Ausdruck im Leben, das sehen wir. So, wenn es euch so geht wie mir, dann werdet ihr wahrscheinlich merken, dass ihr auch noch viel Luft nach oben habt, wenn es darum geht, alles, was man so weiß an theoretischem Wissen, wirklich in die Praxis umzusetzen. Ja, da ist, glaube ich, keiner von uns, der sagen kann, wir sind fertig, wir wenden das alles an. Und auch die Bibel malt uns nicht das Bild vom geistlichen Stillstand an einem gewissen Status quo, sondern das große Stichwort in der Bibel ist immer wieder dranbleiben. Und zwar nicht nur dranbleiben für den kurzen Moment, sondern dranbleiben bis zum Schluss. Und genau das soll unser Thema von heute Morgen sein, über den letzten Abschnitt im Römerbrief, dranbleiben bis zum Schluss. Und wir lesen zusammen die Verse aus Römer 16, Verse 17 bis 27. Römer 16, Vers 17. Da heißt es: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche gegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeit und Anstöße zur Sünde anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unter Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen, ich will aber, dass ihr weise seid zu gut, doch einfältig zu bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Kurzen, den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, und Jason, und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt, und der Bruder Quartus. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An irgendetwas dran zu bleiben, ist ja immer mit einer gewissen Herausforderung verbunden. Und wir wissen das, ja, dranbleiben ist kein Selbstläufer. Wir wissen das aus verschiedenen Projekten, die wir vielleicht in unserem alltäglichen Leben haben. Da musst du immer weitermachen, damit es wirklich zum Abschluss kommt. Wir wissen es vielleicht aus dem Berufsleben, wo gewisse Ziele erreicht werden sollen, vielleicht auch aus sportlichen Zielen, die du verfolgst oder sonstiges. Und auch in unserem Glaubensleben ist dranbleiben kein Selbstläufer, sondern es bedarf besonderer Achtsamkeit und es bedarf besonderer Entschlossenheit. Und Paulus wusste sehr genau, welche Gefahren den Christen in Rom und weiter gedacht auch uns auf unserem Glaubensweg so alles blühen können und was unbedingt nötig ist, um auf Kurs zu bleiben. Wir wollen uns anhand von diesen Versen aus Römer 16, Vers 27 zwei Dinge anschauen, die elementar sind, auch für uns heute, wenn es heißt dranbleiben bis zum Schluss. Wir wollen uns dadurch neu motivieren lassen. Vielleicht für den einen oder anderen, dass er sagen muss, okay, ich nehme den Faden neu auf. Ich bin irgendwie so träge, nachlässig in meinem Glaubensleben geworden. Vielleicht für manche anderen, dass er sagt, ja, ich bin eigentlich gerade motiviert unterwegs, lassen uns heute Morgen ermutigen, einfach dran zu bleiben. Unser erster Punkt heute Morgen lautet: Bleib wachsam im Gehorsam. Das ist der deutlich ausführlicher ist heute Morgen, dreht sich um die Verse 17 bis 24. Bleib wachsam im Gehorsam. Nun müssen wir gleich zu Beginn festhalten an der Stelle, dass die Christen in Rom keine Chaosgemeinde gebildet haben. Ne? Da ging nicht alles drunter und drüber, wie das vielleicht in manch anderen Gemeinden im Neuen Testament eher der Fall war. Ja, Paulus hat in Römer 14 gewisse Missstände angesprochen, aber sowohl am Anfang des Briefes wie auch am Ende des Briefes lobt er eigentlich ihren Glauben. Da hieß es, schauen wir mal kurz zurück, in Römer 1, Vers 8, dass Paulus geschrieben hat: Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, euer aller Leben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Das war im Anfangsteil des Briefes. Und jetzt hier in Römer 16, Vers 19, schreibt er, denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu allen gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und auch einfältig zum Bösen. Wir sehen ja, also die Christen in Rom, die waren an sich im Glauben gut unterwegs. Und sie wurden sogar für ihren Gehorsam und Glauben bekannt. Das heißt, sie hatten ein starkes Zeugnis, weitreichendes Zeugnis, sogar wovon Paulus hier spricht. Und Paulus sagt ausdrücklich, er freut sich ihretwegen. Aber Paulus weiß, dass dort, wo Menschen im Glauben wachsen, und ganz klar sich auf Gott ausrichten, zugleich auch den Teufel schlägt und zerstören will. Und das sollte auch uns klar sein, da immer dort, wo geistliches Wachstum stattfindet, versucht der Teufel mit verschiedenen Mitteln reinzugrätschen und möglichst das Werk Gottes zu zerstören. Das ist bei allem Segen, den Gott uns auch als Gemeinde schenkt, ein besonders wichtiges Wort vor Augen halten. Ja? Sowohl als Einzelne, aber auch als Gemeinde ist Wachsamkeit gefragt. Und dementsprechend sensibilisiert Paulus die Christen in Rom und auch weitergedacht uns am Ende seines Briefes nochmal dafür. Und er nennt am Ende von Vers 19 die Absicht von dem, was er jetzt schreibt, wenn er das schreibt: Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, doch einfältig zum Bösen. Es muss noch gar nicht zwingendermaßen so gewesen sein, dass da jetzt in Rom bei den Christen irgendwie der Baum gebrannt hat von Irrlehren und sonst was so, sondern es ist sehr wahrscheinlich hier eher so eine Art Präventivmaßnahme. Sie sollen gar nicht erst was anbrennen lassen. Vielleicht ist es gut zu wissen, im Hinterkopf zu haben, dass Paulus sehr wahrscheinlich diesen Brief an die Christen in Rom aus Korinth schreibt. Und Korinth, wer sie so ein bisschen kennt, die Briefe an die Korinther, der weiß, also da war auf jeden Fall einiges im Argen. Da war Spaltung und da war Unmoral und da war Chaos. Ne? Alle möglichen Dinge, die sie so erlebt haben. Das ist gut denkbar, Paulus hat sie im Schimmer vor Augen und schreibt an die Christen in Rom als Präventiv. Maßnahmen mitunter aus diesem Grund. Jedes Feuer hat bekanntlich ja irgendwo seinen Ursprung und kann groß und verheerend werden, aber da, wo das vielleicht in keinem erstickt wird, hat es keinerlei Macht und auch keinerlei Wirkung. Und in diesem Sinne schreibt Paulus uns Christen in Vers 17 und ruft uns zu einer besonderen Achtsamkeit auf. Da schreibt er: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeit und Anstöße zur Sünde anrichten. Und wendet euch von ihnen ab. Der Mann könnte man auch übersetzen, denn ich bitte euch, ich fordere euch auf. Und die Aufforderung hier ist eigentlich ziemlich klar ersichtlich. Sie sollten Acht haben auf die, welche entgegen der Lehre stehen und Zwistigkeiten und Anstöße anrichten. Und sie sollen sich sogar von ihnen abwenden. Mit Acht haben, wenn wir was anfangen, damit ist gemeint, dass sie ganz genau beobachten sollen, dass sie aufpassen sollten. Wachsamkeit und Vorsicht ist geboten. Und dabei soll ihr Augenmerk ganz besonders auf Menschen gerichtet sein, die mit falscher Lehre entgegenkommen, die dem entgegenstehen, was sie gelernt haben, so heißt es hier. Damit können zweierlei Dinge gemeint sein. Entweder meint Paulus ganz allgemein die Lehre, die die Christen in Rom gelernt haben, als sie zum Glauben gekommen sind, oder aber noch naheliegender ist, dass er an dieser Stelle darauf Bezug nimmt, was sie durch seinen Lehrbrief, durch den Römerbrief, nämlich gelernt haben. Und nun ist es an dieser Stelle gar nicht so leicht zu identifizieren, wer diese gefährlichen Leute eigentlich waren und welche Lehren sie auch genau verbreitet haben. Aber wenn man sich so ein bisschen in den Kontext vom Römerbrief nochmal hineinlegt und auch in den Zusammenhang dieses Abschnitts, dann kommen meines Erachtens nach zwei Dinge in Betracht. Es kann gut sein, dass es dabei abzielt auf diese Thema, das Thema, was immer wieder im Römerbrief schon war, diese Ablehnung zwischen Juden und Heiden. Das haben wir gesehen, dass da schon Zwistigkeiten entstanden sind, dass dort Spaltungen stattfinden konnten, Streitereien, Uneinigkeit und so weiter. So, ich denke besonders an Römer 14, wo wir das sehr intensiver angeschaut haben. Und mitunter in Römer 14, Vers 13 hat Paulus schon das gleiche Wort verwendet, nämlich dieses Wort Anstoß, was er jetzt hier in Vers 17 wieder verwendet. Dort hat er gesagt, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Falschen zu geben. Und es ist gut denkbar, dass es zu dem Zeitpunkt oder auch in der Zukunft Leute geben würden, die sich daran nicht halten werden. Ja, die also stattdessen diese zweitrangigen Gewissensfragen und diesen alten Konflikt zwischen Juden und Heiden, die das immer wieder befeuern und hervorholen. Und Paulus hat deutlich gesagt in Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Gott euch angenommen hat, wie ihr in Christus angenommen worden seid. Und sie waren vielmehr damit beschäftigt, zu polarisieren, Uneinheit herbeizuführen. Und so ist es gut denkbar, dass Paulus, wenn er das jetzt schreibt am Ende des Briefes, diese Spalter vor Augen hatte. Und da muss man ganz besonders Acht haben, sagt er. Von diesen sollte man sich auch konsequent distanzieren, wenn sie uneinsichtig ihr Unwesen treiben. Daneben gibt es meines Erachtens nach eine zweite Möglichkeit, welchen Themenbereich diese falschen Lehren auch betroffen haben können. Und das wäre dann eher in die Richtung eines selbstbestimmten Lebens in Ungehorsam gegenüber Gott. Also anders gesagt, ne, du bist zwar Christ, aber du kannst weiterleben, wie du das willst. Man muss es alles nicht so streng sehen mit diesem Gehorsam gegenüber Gott. Wie komme ich darauf? Mehrere Gründe. Vers 17 und 18 sind so Begriffe verwendet hier, wie, dass sie die Herzen der Arglosen verführen oder auch Anstöße anrichten. Und dieser Begriff Anstoß, der wird häufig im Sinne von Anstoß zur Sünde verwendet. Auch wenn man sich den Lebensstil von diesen Leuten, die da falsche Lehren mit reinbringen, immer anschaut, dann sehen wir, dass sie sich nicht im Gehorsam Jesus unterstellen und das, was sie leben, das werden sie auch andere lehren. Da heißt es, über die, die Unruhe verbreiten werden dort in Vers 18, denn solche, die nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch durch süße Worte und schöne Reden verführen, sind die Herzen der Arglosen. Und wir liegen auch mit Sklave sein übersetzt. Und hier wird ziemlich deutlich, also sie leben nicht für Jesus, sondern sie leben für sich selbst, für ihre eigene Befriedigung, für ihr Wohlergehen, für ihre eigene Bereicherung, für ihre eigene Ehre, für sich selbst. Paulus beschreibt das hier mit einem Begriff, nämlich diesen Begriff, sie liegen ihrem eigenen Bauch, den er so ähnlich in Philipper 3, Vers 19 auch verwendet. Ich habe das mit angeschrieben. Und so ein selbstzentrierter und ausschweifender und habsüchtiger Lebensstil ist ganz typisch, wenn man ins Neue Testament schaut, für ihn. Ja, ich habe so einige Stellen damit angegeben hier aus dem 2. Petrusbrief oder Judasbrief. Und wir sehen das sogar heutzutage, dass dort, wo Prediger manchmal sind, die sogenanntes Wohlstandsevangelium verkündigen, dass sie Millionen schenken teilweise und dass sie riesige Villen haben und fette Autos haben und manchmal sogar ein eigenes Flugzeug besitzt und in Saus und Braus leben. Und wenn uns sowas begegnet und einflussreiche geistliche Leute so leben sollten, dann ist das wahr. Zusätzlich ist es sehr beachtlich, dass Paulus in Vers 19 weiter schreibt, denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu einem gekommen. Daher freue ich mich euretwegen. Ich will aber, dass ihr weiß seid zu guten und auch einfältig zum Bösen. Diesen Begriff Gehorsam, den greift man später nochmal auf. Vers 26, da spricht er vom Glaubensgehorsam. Und Paulus schreibt, er freut sich über ihren vorbildlichen Gehorsam, aber er sorgt sich zugleich darum, dass sich da nichts Böses einschleicht, dass sie auf diesem guten Weg tatsächlich auch bleiben. Und nicht zuletzt hat Paulus das im Römerbrief thematisiert, in Römer 6 schon, und er hat deutlich gemacht, dass wir als Christen nicht unter dem Deckmantel der Gnade einfach so weiterleben und sündigen sollen wie bisher, sondern ganz im Gegenteil, wir sind auf der Grundlage der Gnade zu Glaubensgehorsam befreit. Oder Römer 6, Vers 15 bis 18 zum Beispiel so deutlich gesehen. Und das haben die Christen in Rom gelernt, dass Gehorsam nicht im Widerspruch zur Gnade steht, sondern dass Gehorsam durch die Gnade auf einer ganz anderen Basis stattfindet. Mitunter aus diesem Grund hat Paulus in Römer 6 schon zum Leben in Hingabe aufgerufen, ein Leben in Hingabe Jesus gegenüber, und spätestens ab Römer 12 wurde mehr als deutlich, wir als Christen sind aufgerufen, auf einer neuen Basis, nämlich der Basis in Jesus Christus, der Basis des Evangeliums, ein wohlgefälliges Leben zu leben. Das haben die Christen in Rom, ich hoffe auch wir, durch den Römerbrief sehr gut verstanden. Und wenn es Leute daherkommen und sagen, also folgendermaßen, nimm Jesus an, der nimmt dir gerne deine Sünden ab und der rettet dich auch und dann mach einfach bisher, dann steht das sehr deutlich dem entgegen, was der Lehre des Urabrichs und auch der Lehre des gesamten Neuen Testamentes entspricht. Nun ist dieser Ansatz einer, der auch in unserer heutigen Zeit von einer Reihe von Leuten, die sich Christen nennen und dir suggerieren, du kannst Christ werden, aber das mit der Nachfolge, das musst du nicht ganz so ernst nehmen. Gott liebt dich so, wie du bist und er drückt da auch gerne mal ein Auge bei dir zu. Also die Hauptsache ist, du glaubst, das passt für dich und so, aber wie du lebst, das ist ein Stück weit zweitrangig. Und manche Leute kommen heute so nachher und verbreiten solche Dinge, manchmal offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich. Und ganz oft geht damit einher, dass sie die Bibel selbst gar nicht mehr so ernst und richtungsweisend sehen und dementsprechend dann unangenehme Dinge einfach weglassen oder sie schönreden und abblühen. Und dabei kommt dann etwas raus, das ich betiteln würde mit Christsein zum halben Preis. Also ja, Rettung ja, Nachfolge nein. Oder Nachfolge ja, okay, aber nur zu meinen Konditionen. Nur so, wie ich das mal will, wie mir das passt. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen Christen werden würden, wenn sie wenig Konsequenzen bilden. Wenn sie wüssten, ich habe das Ticket für den Himmel gelöst, so, und dann kann ich einfach weitermachen, wie ich will, wie ich das will. Aber das ist Gott sei Dank kein wahres Evangelium. Und es wäre doch fatal, wenn Gott uns retten würde und zugleich lässt er uns einfach auf unserem falschen Weg weiterlaufen und durch die Gegend drehen. Das wäre lieblos von Gott. Nein, vielmehr versöhnt er uns mit sich selbst und er verändert unser Leben dahin, dass es ihm unfällt und letztendlich wir wieder zu der Bestimmung zurückkommen, für uns eigentlich gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie du dich da einordnest. Du sagst, also, ja, ich nehme Gott und sein Wort sehr ernst und ich wünsche mir tatsächlich von Herzen seine Veränderung. Oder ob du insgeheim eher denkst, warum ist das doch alles nicht so gut? Nein, Gott wird das schon mal für die Gabe sein lassen. Es wird schon okay sein. Gott ist doch kein Spielverderber. Meine Rettung hängt ja auch zum Glück nicht an meinen Werken. Also, cool da. Keine Ahnung, wo du dich einordnest, aber je nachdem, wo du dich dann grundsätzlich einordnest, wie du dich ausrichtest, wirst du dazu neigen, irgendwelche Prediger oder irgendwelche Leute zu suchen und dich in deiner Meinung bestärken. Das ist ja in unserer Zeit kein Geheimnis mehr, dass du immer Prediger oder auch andere Christen finden wirst, die das sagen, was dir in den Kram passt. Und gerade dann, wenn jemand in einer Situation ist, wo er eigentlich weiß, dass das, was er da tut, im Kurs, den er einstellt, nicht richtig ist, gleichzeitig aber nicht bereit ist, wirklich davon abzulassen. Gerade dann geht es so schnell, dass man sich Leute sucht, die einem nach dem Mund reden und man legitimiert sich das dann auf einmal selbst, dass man zum Beispiel doch außereheliche Sexualität leben kann. Oder dass man auch eine Beziehung mit einem Ungläubigen hat. Oder dass man auf der Arbeit ein paar Kompromisse macht. Oder dass man doch irgendwie auch einen argwöhnigen Lebensstil führt. Oder. Ja, und so funktioniert das. Dann ist es ganz oft ein unaufrichtiges Herz. Daneben kann es aber auch sein, dass manch einer das gar nicht so aktiv sucht, sondern eher auf irgendwelche Prediger oder Menschen oder Bücher oder sonst was stößt, die einem unterschwellig Dinge mitgeben, die schlechte Lehren. Und dabei klingt erstmal etwas sehr gut. Ja? Und die Aussagen, die werden sogar vielleicht mit irgendwelchen Bibelversen belegt, wo man denkt, das ist biblisch dadurch. Aber bei deren Hinsehen merkt man, dass es unbiblisch ist. Dass es verführerisch ist. Das scheint hier der Fall gewesen zu sein, wo Paulus in Vers 18 davon spricht, dass diese falschen Lehre durch süße Worte und schöne Reden die Herzen der Arglosen verführen. Der Arglos ist hier im Sinne von, man ahnt nichts Böses genannt. Ja, man ist gutgläubig und man ist mit guten Motiven eigentlich angetreten und wird dann eiskalt verführt. Wodurch? Durch süße Worte und schöne Reden, das heißt durch tolle, attraktive Darstellungen, vielversprechende Darstellungen, wird man am Ende aber bitterböse enttäuscht. Und ich glaube, so geht es auch einer Reihe von Christen, die den Wunsch haben nach geistlichem Wachstum. Und so treten sie auch an. Und dann gehen sie irgendwo ins Internet und stoßen auf Dinge, die vielleicht ein tolles christliches Gewand haben und auch anziehen und gut wirken und toll dargestellt sind, aber die am Ende eine irreführende Wirkung haben und vom wahren Gott der Bibel sogar wegführen. Paulus sagte das damals schon in Römern. Er sagt es uns auch heute, acht darauf, welchen Einflüssen ihr euch aussetzt. Und doch, wo Menschen mit unbiblischen Dingen daherkommen, sagt er vehement, wendet euch von ihnen ab. Denn wendet euch ab, weil im ersten Moment ziemlich hart klingen. Ja, vor allem da, wo wir jetzt nicht über einen Internetprediger reden, den ich einfach mal wegklicken kann, sondern vielleicht auch über Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung. Aber wir finden solche Formulierungen öfters im Neuen Testament, wo es so klar wird. Ja? Also, wenn da falsche Lehre vorherrscht, ein falsches Leben infolgedessen, können wir nicht einfach zuschauen und sagen, das ist gut. Ich habe ein paar Stellen mit angeschrieben, eine solche Stelle wäre zum Beispiel auch Titus 3, Vers 10 und 11, wo Paulus an Titus schreibt: Einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein und zweimaligen Zurechtweisung ab, damit weiß, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Das heißt also, gerade dort, wo Menschen auch in unserem Umfeld sind, die unbiblische Lehre verbreiten, dann müssen wir das Gespräch mit ihnen suchen. Wir sollen sie mit dem Wort zurechtweisen, in der Hoffnung, dass wir sie für die biblische Wahrheit gewinnen. Gar keine Frage. Aber dort, wo sie uneinsichtig daran festhalten, dann müssen wir sie abweisen. Wir müssen ihnen auch den Einfluss auf uns und andere nehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, die wir hier vor ein paar Jahren in der Gemeinde hatten, wo jemand versucht hat, unterschwellig hier Speiseverbote für uns in die Gemeinde einzuführen. Das habe ich schon mal irgendwo in der Predigt auch gesagt. Wir mussten Dinge, wir mussten zurechtweisen, weil diese Person uneinsichtig gewesen ist, mussten wir sie mit klaren Worten auch abweisen. Jetzt kann man sich an dieser Stelle mal fragen, warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir gerade im Bereich der biblischen Lehre so achtsam sind? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil aus biblisch gesunder Lehre biblisch gesunder Glaube erwächst. Ja, aus biblisch gesunder Lehre erwächst biblisch gesunder Glaube. Und diese Grundwahrheit, die hat der Teufel wahrscheinlich besser verinnerlicht als ich. Deshalb ist es alles andere als verwunderlich, dass er gerade im Bereich der Lehre ansetzt, um unseren Glauben anzugreifen als Christen, oder aber um Menschen möglichst komplett davon abzubringen. Dabei sollten wir nicht meinen, dass der Teufel als der Vater der Irrlehre schlechthin immer offensichtlich mit komplett falschen Dingen daherkommt. Ja? Seine Strategie ist vielmehr, dass er sich von Gottes Wort selbst teilweise bedient, dass er Inhalte aus dem Zusammenhang reißt, sie verdreht und Menschen dann als biblisch verkauft. Das macht der Teufel nicht unbedingt selbst, sondern er hat so seine Leute, seine ausführenden Kräfte dazu. Und dabei mischt er falsches Etwas mitunter. Genau das führt in die Irre, auf falsche Wege. Und umso beachtlicher ist für uns das, was Paulus am Ende von Vers 19 schreibt, und was ich eben schon gelesen habe, aber noch mein Augenmerk drauf lächeln will, wo er sagt: Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten und auch einfältig zum Bösen. In der Elberfelder ist das Wort einfältig, also mit einfältig übersetzt bedeutet so viel wie unverborgen oder ohne Hintergrund oder lauter. Das will Paulus, die Schlachter übersetzt an dieser Stelle sehr gut, unvermischt. Das ist hier gemeint. Und genau darum geht es. Unsere Lehre und in der Folge auch unsere Lehre, unser Glaube soll unvermischt sein. Und da wollen wir nicht mit dem Feuer spielen, sondern da wollen wir weise sein, wozu Paulus uns hier aufruft. Das heißt, da wollen wir merken, dass unserem Glauben und unserem Gehorsam irgendwelche Einflüsse, irgendwelche Menschen, irgendwelche Bücher, irgendwelche Prediger oder sonst was Schaden zufügt, dann müssen wir konsequent diesen Einfluss unterbinden. Das bedeutet auch, dass wir achtsam sein müssen, wo sich heutzutage Disziplinen wie die Philosophie und die Soziologie und die Psychologie und sonst was alles auf einmal anfangen zu vermischen mit der Bibel. Wo sie sich reinmischen in unser Denken über Gott, über uns selbst und auch anfangen, unsere Sicht auf andere zu prägen. Ich will uns an dieser Stelle mal die Frage stellen, ganz persönlich die Frage: Was prägt eigentlich meinen? Was prägt eigentlich deinen Glauben? Welchen Einflüssen setzt du dich vielleicht bewusst oder auch unterbewusst aus? Bist du jemand, der anhand der Bibel prüft, was jemand sagt, oder nimmst du einfach gerne das auf, was dir ganz gut klingt in den Ohren, was vielleicht noch ganz gut zu deiner Meinung passt? Wir können noch weiter fragen. Suchst du dir eher Prediger und Bücher, die dir sagen, was dir gefällt, oder die dir treu Gottes Wort anbringen, also das sagen, was Gott gefällt? Geht es darum, dass etwas gut und attraktiv klingt? Oder darum, dass etwas wahr und gut ist. Verstehe mich nicht falsch in der Hinsicht, ja, dass wir jetzt jedem und allem gegenüber überkritisch sein sollen, aber wir wollen weise darin werden, bevor wir unser Glauben prägen. Und wir wollen weise darin werden, zu sehen, wo der Teufel versucht, ein schlechtes Urteil zu geben. Nach allem, was wir gesehen haben, bin ich an der Frage hängen geblieben: Wie kann ich denn Sorge dafür tragen, dass mein Glauben rein und unvermischt bleibt? Und ich habe mal 6 Punkte dazu, eine abgeschlossene Liste. Aber sechs kurze Punkte dazu zum Mitnehmen. Ja. Das erste ist, wende dich unnötig ab. Das haben wir eben schon deutlich im Text gesehen, vor allem in Vers 17. Aber hier in dem Vers 19 in unserem Text, dann nimmt Paulus wahrscheinlich Rückbezug auf etwas, was er in Römer 12 schon gesagt hat. Römer 12, Vers 9, in der zweiten Vershälfte, da hat Paulus geschrieben: Verabscheut das Böse, haltet fest an Gut. Das ist Böse konsequent abweisen, ist eine Seite, aber auf der anderen Seite das Gute festhalten. Zweiter Punkt: halte dich nah an Gottes Wort. Ich habe als Bibelstelle dahinter geschrieben, wie er an dieser Stelle Psalm 119, Vers 9 und 10 zitiert. Das heißt, ruhig hält ein Jüngling seinen Pfad heim, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Denn mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abirren von deinem Geboten. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Jünglinge, sondern auch, wenn du schon älter bist. Ja, das Prinzip ist das gleiche. Das Beste, was wir tun können, um auf dem richtigen Weg zu bleiben, ist, in Gottes Wort zu bleiben. Ihn in seinem Wort zu suchen, uns von ihm prägen zu lassen, in ihm gehorsam zu sein. Das Dritte, bete um Gefahr. Das macht der Psalmist im Vers 10. Ne? In meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht, lass mich nicht abbringen von deinem Geboten. Und das ist so ein ehrliches Gebet des Psalmisten, der weiß, wie anfällig wir doch sind, wenn wir auf uns selbst gestellt sind. Wie schnell das gehen kann, dass wir vom Weg abkommen. Und wenn ich bete, lass mich nicht abbringen von deinem Geboten. Dieses ehrliche und demütige Gebet ist eins, was wir uns zum Vorbild nehmen dürfen. Wo wir wirklich auch wissen dürfen, Gott hört das gerne und er hört das auch gerne. Dritter Punkt, prüfe anhand des Wortes. Und hier ist ein ganz typisches Beispiel, die Christen in Berea. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese, also die Christen in Berea, aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Christen in Berea, ein super Vorbild für uns Christen. Das sind gekennzeichnet von zwei wesentlichen Dingen. Erstens, sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und zweitens, sie prüften täglich anhand der Schriften, was ihnen gelehrt wurde. Und in dem Fall ist es so, dass sie Paulus geprüft haben, der ihn gelehrt hat. Und da gehört einiges dazu, Paulus auf den Prüfstand zu stellen in der Art und Weise. Aber es ist vollkommen richtig. Ja? Wie auch immer jemand heißt, was auch immer jemand darstellt, wir müssen jeden und alles anhand der Schriften prüfen. Ja, das ist unsere Grundlage. Und natürlich geht das Hand in Hand. Je mehr ich Gottes Wort kenne, umso besser kann ich prüfen, was gut und was schlecht und was wahr und was falsch ist. Vierter Punkt, wachse weiter im Gehorsam. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, die damit zu tun haben, dass wir als Kinder Gottes zunehmend mehr daran wachsen sollen, Gehorsam gegenüber Gott zu leben und auch erkannte Dinge in unserem Leben tatsächlich umzusetzen. Das Spannende ist, je mehr wir darin wachsen und geradlinig auf dem Weg in deinem Leben, umso weniger werden wir anfällig sein, auf krumme Wege zu kommen. Und das Letzte, vertraue darauf, dass Gott dich ans Ziel führt. Da heißt es weiter in unserem Text, in Römer 16, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist spannend, ja? Der Gott des Friedens ist dann beschrieben. Und man hat nur noch immer so verschiedene Bezeichnungen für Gott gehabt, die von seinem Wesen zeugen. Also zum Beispiel war da der Gott des Ausharrens und der Ermunterung in Römer 15, Vers 5. Oder der Gott der Hoffnung in Römer 15, Vers 13. Oder in Römer 15, Vers 31 auch schon, der Gott des Friedens. Am Ende unseres Textes ist die Rede vom ewigen Gott und vom allein weisen Gott. Und hier in Vers 20 ist eben dieser Ausspruch, der Gott des Friedens. Und es passt doch an dieser Stelle so gut. Weil dort im Zusammenhang ist ja die Rede von Leuten, die Unfrieden und Unruhe und Spaltung hervorrufen wollen. Wie genial ist es zu wissen, dass wir uns dem Gott des Friedens voll und ganz anvertrauen dürfen. Dem Gott, der Frieden zwischen uns und sich durch Jesus Christus geschaffen hat, in Römer 5, Vers 1 und 2. Der Gott, der uns sicher ans Ziel bringen wird, haben wir in Römer 8, Vers 30 zum Beispiel gesehen. Und der Gott, der eines Tages auch sein Friedensreich aufrichten wird. Noch ist Unruhe in der Welt, noch treibt der Teufel sein Unwesen, noch versucht er zu verführen, noch begegnen wir Irrlehrern und er versucht, unseren Glauben anzugreifen. Aber das wird ein Ende haben. Hier heißt es, dass der Gott des Friedens in Kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten wird. Und genau davon zeugt die Bibel an verschiedenen Stellen sehr deutlich, in Offenbarung 20 vor allem, dass der Satan eines Tages aus der Gefechtsgesetz wird. In Offenbarung 20 ist die Rede von dieser Bindung, 1000 Jahre des Teufels und dann, dass er in den Feuersee geworfen wird. Und das wird eine wunderbare Zeit und Welt sein. Ja? Eine Welt ohne Bedrohung, ohne Verführung, ohne Anfechtung, ohne Feind. Etwas, was wir gar nicht kennen aus unserer Welt. Und heißt es hier bereits im 1. Jahrhundert, in kurzem wird der Satan zerlegt werden. Und das zieht sich schon relativ lang nach unserer Zeitrechnung. Ja, also 2000 Jahre ungefähr. Aber wir wissen als Bibelleser, dass der ewige Gott eine andere Rechnung hat als wir. Und so leben wir im Vertrauen auf ihn, dass er zu seiner Zeit dem Bösen ein Ende setzen wird. Und er konnte das immer wieder auch an verschiedenen Stellen tun und eindämmen, aber eines Tages wird er den Teufel und seine Mannschaften ganz beseitigen. Und wir vertrauen uns bis dahin voll und ganz seiner Gnade an. Und genau das tut Paulus am Ende von Vers 20, diesen Worten: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das ist ein Ausspruch, den lesen wir ganz oft im Neuen Testament, auch am Anfang und auch am Ende von Briefen. Aber gerade hier am Ende des Römerbriefes, dass da der Begriff der Gnade steht, ist doch so beachtlich. Warum? Der Römerbrief, eine Demonstration der Gnade Gottes gegen Jesus Christus ist, wie das wahrscheinlich gewaltiger und schöner nicht sein könnte. Und jetzt können wir an dieser Stelle das ganze Gnadenarsenal des Römerbriefes auspacken, ja, und sagen, wir schauen uns jetzt alles da nochmal an. Und wir führen uns das vor Augen. Angefangen dort, dass Gott uns allein durch seine Gnade gerettet hat. Und wie er uns in seiner Gnade neues Leben geschenkt hat. Und wie er uns aufgrund seiner Gnade in seiner Herrlichkeit bis ans Ziel führen wird. Wenn du merkst, ich werde immer wieder eingeholt von meiner eigenen Schwäche. Wenn du merkst, der Satan, der versucht, deinen Glauben anzugreifen. Wenn du merkst, aus eigener Kraft packe ich das gar nicht, dran zu bleiben. Dann vertraue dich voll und ganz der Gnade. Jesus selbst will dir Kraft und Hilfe geben, um wachsam und gehorsam dran zu bleiben. Anders wird es nicht funktionieren, allein durch seine Gnade und durch seine Kraft. Nachdem Paulus am Ende von diesem Brief nochmal sehr warnende Worte mitgegeben hat, kommt er in Vers 21 bis 24 auf einige Grüße nochmal zu sprechen. Und ich will dich aus Zeitgründen jetzt nicht ausführlich hier behandeln. Ich will nur auf vier Dinge ganz kurz an dieser Stelle einmal eingehen, um so ein bisschen Klarheit vielleicht auch hineinzubringen. Im Einzelnen sind die Namen immer so ein bisschen schwer einzuordnen, wer genau ist das. Du kannst ja das letzte Woche bei der Römer 16 Grußliste in der anderen, ja, das ja, ist an manchen Stellen nicht so ganz klar. Aber vier Dinge will ich dazu anmerken. Und zwar, erstens, in dieser Grußliste wird einmal mehr deutlich, dass Paulus kein Einzelkämpfer im Reich Gottes gewesen ist. Sondern Paulus hat Gottes Werk immer als Gemeinschaftswerk verstanden. Und das wurde schon in den Grüßen in Römer 16, 1 bis 16 deutlich, wo einige Mitstreiter er grüßen lässt, aber auch jetzt hier, Vers 21 bis 23, wo er von seinen aktuellen Mitstreitern die Gemeinde in Rom grüßen lässt. Das haben wir im Römerbrief immer wieder schon gesehen. Wir Gläubige brauchen einander. Wir sind nicht allein auf uns gestellt und sollen auch nicht allein unterwegs sein, sondern wir brauchen einander. Paulus ist ein gutes Beispiel dafür. Zweitens, es ist beachtlich an dieser Stelle, dass Paulus auch von Judenchristen, wie zum Beispiel Jason oder Sosipater, explizit Grüße ausrichtet. Er nennt sie hier seine Verwandten, er meint damit wahrscheinlich seine Stammesverwandten, also auch Juden. Und das ist natürlich gerade im Kontext des Römerbriefes so beachtlich, weil diese Judenchristen hier ihre Verbundenheit in Christus nochmal so deutlich zum Ausdruck bringen, mit den Heidenchristen in Rom. Ja, also da ist Annahme entgegen dieser Entzweiung und Spaltung. Drittens, in Vers 22 ist von Tertius die Rede. Der schreibt, der ich den Brief geschrieben habe. Das kann ein bisschen verwirrend sein, ja. Aber er will damit nicht sagen, dass er selbst jetzt eigentlich der Verfasser oder Autor dieses Briefes ist, sondern Paulus ist der eigentliche Autor. Und Tertius war der, der es niedergeschrieben hat, wie ein Diktat in dieser Art. Also Paulus macht das öfters mit seinen Briefen und schreibt vieles auch gar nicht unbedingt selbst nieder, aber es ist aus der Feder des Paulus, was sie dann. Viertens, in Vers 22 ist die Rede von einem Mann namens Gaius und den bezeichnet Paulus als mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Paulus selbst ist wahrscheinlich bei ihm untergekommen und die Gemeinde traf sich in seinem Haus, während er also wirklich ein großzügiger Gastgeber gewesen ist. Dieser Gaius ist wahrscheinlich einer der wenigen, die Paulus selbst getauft hat. In 1. Korinther 1, Vers 14 ist da die Rede von einem. Und dieser Gaius, der ist ein echtes Vorbild, wenn es um Hingabe und vor allem, wenn es um Gastfreundschaft geht. Und ich habe ihn nochmal mit reingenommen, weil wir erleben ganz praktisch die Dinge, die wir in Römer 12 am Vers 9 gesehen haben, diese echte Liebe zu seinen Glaubensgeschwistern, unter anderem Gastfreundschaft. Soweit ein paar Gedanken zu diesen Grüßen, die hier dort ausgerichtet sind. Neben dem Aspekt, den wir jetzt gehabt haben, ausführliche Zeit schon, haben wir dranbleiben, wachsam und gehorsam zu sein, gehört ein weiterer Aspekt. Das ist unser zweiter Punkt, deutlich kürzer. Unser zweiter Punkt heißt, bleib gestärkt im Evangelium. Ganz zum Schluss von seinem Brief kommt Paulus nochmal auf das Gesamtthema des Briefes zu sprechen. Und er ermutigt uns dort mit folgenden Worten. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten in euch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam und Heilung bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus in seine Herrlichkeit und Ewigkeit an. Wir erinnern uns ja, also kurz davor war die Rede von diesen Gefahren, auf die Paulus nochmal hingewiesen hat, und von Satan, der versucht, Gottes Werk zu zerstören, und umso beachtlicher ist doch jetzt dieser Kontrast, den er hier herstellt, wo er wirklich absolut nochmal eine Ermutigung für uns setzt. Da schreibt er, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium. Das Wort stärken bedeutet an dieser Stelle wie Festigung, wie Kräftigung, auch festmachen. Und das ist doch so wunderbar. Ne? Das Wort uns nicht auf die Bahn geschickt hat und gesagt hat, so, jetzt bist du da unterwegs und jetzt schau mal, wie du klarkommst alleine, jetzt sieh mal zu, sondern er selbst kann und er will uns immer wieder Kraft geben und will uns stärken und festigen, damit wir dranbleiben bis zum Schluss. Und ganz ehrlich, wenn das nicht so wäre, dann könnte ich definitiv sagen, ich wäre heute gar nicht hier. Ich bin davon überzeugt wahrscheinlich, dass ihr es auch in eurem Leben so sagen könnt, wir wären geistig längst unter die Lehre gekommen, weil er vermag uns zu stärken, zu festigen. Und zwar wie, wodurch, das ist durch das Evangelium. Das ist spannend, ne? Das war das Ansinnen von Paulus in seinem ganzen Brief. Er wollte den Christen Rom und weiter gedacht auch uns stärken. Wie tut er das? Er verkündigt uns das Evangelium. In unvergleichlicher Weise, er geht in die tiefen Wahrheiten des Evangeliums tief hinein und beschreibt es ausführlich. Und das war sein Ansinnen. Wir erinnern uns zurück am Anfang des Briefes, wo er in Römer 1, Vers 15 gesagt hat, dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Jetzt hat das bis dahin nicht geschafft, nach Rom zu reisen, um das mündlich zu tun, aber er tut es schriftlich, ja, und Gott sei Dank hat er das schriftlich getan, weil deshalb haben wir heute den Römerbrief und können davon mit profitieren. Und das Beachtliche an dieser Sache ist doch, dass Paulus dabei sehr wohl weiß, dass er an Christen schreibt, die das Evangelium eigentlich kennen. Trotzdem schreibt er eben davon. Warum tut er das? Weil er weiß, dass es nichts gibt, was unseren Glauben so sehr stärken kann, wie ein tiefer Blick in die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Ja, das weiß Paulus sehr genau. Ich hoffe, das ist unsere Erfahrung, die wir auch gemacht haben und immer wieder aufs Neue machen, dass die Wahrheit des Evangeliums mich stärkt und mich ermutigt und mich aufbaut und mich motiviert und anspornt, dran zu bleiben. Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht nur relevant für den Beginn des Glaubens, sondern es ist relevant für den ganzen Weg des Glaubens. Es ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir uns das vor Augen führen, ja, nur durch das Evangelium komme ich doch mit der Schuld der Vergangenheit klar, die mich vielleicht auch immer wieder einholt. Nur durch das Evangelium komme ich doch klar mit den Kämpfen in der Gegenwart und kann denen entgegengehen. Und ich komme auch klar mit dem Scheitern, was leider noch so oft passiert in der Gegenwart. Und nur durch das Evangelium kann ich voller Hoffnung und Perspektive in die Zukunft blicken. Diese wunderbare Botschaft des Evangeliums trägt im Leben und im Tod. Vielleicht sitzt du hier und kennst diese Botschaft des Evangeliums gar nicht so richtig. Ja, dann ist der Römerbrief, gerade die ersten 8 Kapitel, eine wunderbare Adresse, um das Evangelium wirklich kennenzulernen. Dort wird deutlich, wie wir Menschen, du und ich, durch und durch Sünder sind. Und wie wir vor einem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen können, aus eigener Kraft. Und wie Gottes Zorn eigentlich auf uns lassen, wir das verdient haben, aber dort wird auch so wunderbar deutlich, dann nach Römer 3, Vers 23, 24, dass Gott uns nicht in dieser Auswegslosigkeit gelassen hat, sondern er sandte seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, den einzig Sündlosen, und er starb am Kreuz für deine und meine Sünden, damit wir leben haben dürfen. Wir ewiges Leben nicht so sagen kannst, dann ist heute der Punkt, wo du sagen solltest, ich nehme diese Botschaft des Evangeliums für mich mit und ich nehme das ernst und ich denke weiter darüber nach. Ich überlege, wie stehe ich eigentlich zu Jesus? Und ich will dir unbedingt Mut machen, diese Rettung und auch diese Herrschaft Jesu für dich ganz persönlich anzunehmen. Dieses Evangelium von Jesus Christus, darum dreht sich alles. Und es ist das, was Gott vor Ewigkeit her schon geplant hatte, aber vor gut 2000 Jahren offenbar geworden ist. Und seitdem gepredigt wird in aller Welt. Und so schreibt Paulus in diesen Versen ja von der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeichen, in dem ich verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des lebenden Gottes zum Glaubensvorhaben an einem zu bekannten gemacht worden ist. Diese komplizierte Sätze vielleicht, die da sind, es wird vor allem hier diskutiert darüber, was diese Offenbarung des Geheimnisses ist, das ewige Zeichen, in dem ich verschwiegen war. Und manche gehen davon aus, dass damit das Kommen von Jesus zur Erlösung als solches gemeint ist. Es wurde lange Zeit vom Alten Testament vorausgesagt, angekündigt, aber jetzt, mit dem eigentlichen Erscheinen Jesu vor 2000 Jahren, ist es offenbar geworden. Das ist nur die eine Variante. Wiederum andere gehen davon aus, dass sagen, also das Kommen Jesu im Alten Testament, das wurde eigentlich nicht verschwiegen, sondern es ist ja an ganz vielen Stellen schon belegt. Also muss mit dieser Offenbarung des Geheimnisses etwas anderes gemeint sein, nämlich vielmehr die Tatsache, dass durch Jesus Christus Union und Heil in einem Leib vereint werden, durch Jesus Christus. Und diese Auffassung, die hätte gewisse Anhaltspunkte im Römerbrief und sie hätte vor allem starke Anhaltspunkte im Epheserbrief, Epheser 2 und 3. Das deckt sich vor allem ziemlich gut mit Epheser 3, Vers 4 bis 6, wo ebenfalls die Rede von einem Geheimnis des Christus ist und dann der Vereinigung in einem Leib zwischen Juden und in diesem Sinne, also wäre der Epheserbrief und der Römerbrief dann hier so eine prophetische Schrift, wodurch Gott dieses Geheimnis jetzt offenbar werden lassen hat, was im Alten Testament bislang noch verschwiegen war. Es ist nicht so entscheidend, welche Auffassung wir da vielleicht eher folgen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, beide Dinge haben ihre Richtigkeit. Das Kommen Jesu Christi wurde schon im Alten Testament sehr deutlich und sehr ausführlich immer wieder angekündigt. Und wir haben es vor allem am Anfang des Römerbriefes schon gelesen und auch thematisiert in der ersten Predigt. Aber es wurde angekündigt, aber erst vor gut 2000 Jahren ist dieser ewige Plan Gottes erst so richtig offenbar geworden. Aber auch diese tatsächlich undenkbare Einheit zwischen Juden und Heiden in Jesus Christus zum Glauben an ihn gekommen sind, haben wir deutlich im Römerbrief gesehen und wird immer wieder thematisiert. Das wurde verschwiegen. Und dann haben wir eben schon mit angesprochen, dass das Evangelium zum Glaubensgehorsam führt. Und das ist ein Begriff, den nutzt Paulus hier in Vers 26 und den hat er ebenfalls am Anfang seines Briefs in Römer 1, Vers 5 schon gebraucht. Und in beiden Fällen ist da die Rede davon, dass allen Nationen dieser Glaubensgehorsam bekannt gemacht werden soll. Das heißt also, allen Nationen, sogar die Oberfranken, ja? Also sogar uns, wir sollen das erfahren. Es gibt ein bekanntes Lied. Sie vergisst nicht zu danken dem ewigen Herrn. Und heißt es in der vierten Strophe, zitiere, in Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Ich finde diesen Begriff, zum Glaubensgehorsam befreit, der drückt etwas so gut aus, nämlich worum es geht. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus nicht Gestrafte, die nun gehorsam sein müssen, sondern wir sind durch den Glauben an Jesus befreit, die nun Gehorsam Gott überlegen dürfen. Nicht damit wir gerettet werden, sondern wir wissen, wir sind als wiedergeborene Kinder Gottes schon gerettet und das ist unsere Basis. Und Motivation und Antrieb und Freude für diesen Glaubensgehorsam, der ist und bleibt Jesus Christus und sein wunderbares Evangelium. Ich würde uns an dieser Stelle nochmal persönlich fragen: Findest du das eher als Privileg, Jesus folgen zu dürfen oder als Last? Kannst du von Herzen sagen, ich freue mich, dass ich zum Glaubensgehorsam befreit worden bin? Oder denkst du dir eigentlich im Herzen, wenn du ehrlich bist, ja, ich glaube und ich bin dazu gehorsam verdonnert? So, ja. Ich vermute mal, wenn du Christ bist, wirst du vielleicht sogar mit beiden Gedanken schon mal in Berührung gekommen sein. Aber dort, wo die Freude an so einem Begriff wie Glaubensgehorsam eher ausbleibt, dann braucht es vor allem eins: neu gestärkt zu werden im Evangelium. Denn nur der tiefe Blick ins Evangelium unsere Herzen noch weich werden lässt, und uns neu motiviert, ungeteilt von dem leben lässt, der alles für uns dahin gegeben hat und uns alles geschenkt hat. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich mich denn in der Evangelium stärken? Ich habe mal 5 Anhaltspunkte, 5 Anregungen für dich dazu. Ich habe es nicht an der Wand, müssen wir also nochmal aufpassen. Ja? Erstens, lies nochmal den Römerbrief, füll dich in Ruhe durch und achte genau darauf, wie Gott das Evangelium darstellt und bitte parallel auch einfach Gott, dass er dir Freude am Evangelium schenkt, neue Freude vielleicht schenkt. Zweitens, nutz die Stärke der Erinnerung des Abendmahls. Im Abendmahl fühlen wir uns doch das Evangelium so wunderbar vor Augen, Gott hat es uns gegeben, damit wir erbaut werden. Drittens, lass dich von der Begeisterung anderer über das Evangelium anstecken. Manchmal tausche dich mit anderen aus und frag sie, was begeistert dich am Evangelium? Und ganz oft ist es so, dass das, was sie begeistert, auch mich wieder neu packen kann. Viertens, sprich mit anderen Leuten über das Evangelium in der Evangelisation. Das ist ganz interessant, ne? Ich habe die Erfahrung schon öfters gemacht. Da spricht man mit jemandem über das Evangelium und merkt dabei selbst, boah, ist das eine Wahnsinnsbotschaft. Ja? Und es packt mich wieder selbst aufs Neue. Und fünftens, bete Gott an für sein Evangelium. Durch Gebete, durch evangeliumszentrierte Lieder, ja, und mach es zu deiner Regelmäßigkeit, Gott anzubeten, zu danken, zu loben für sein Evangelium. Genau das hat Paulus ja getan im Römerbrief, immer und immer wieder. Er redet über Gott und dann bricht er plötzlich in Lobpreis aus. Schon am Anfang spricht er Römer 1 bis 25, ganz besonders Römer 11 bis 33 bis 36. Er spricht über das, er beantwortet. Er kann gar nicht anders, als jetzt im Lobpreis zu verfallen und Gott anzubeten und zu ehren. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass er seinen Brief abschließt mit Lobpreis. Hier in Vers 27. Denn allein weiß Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn allein weiß Gott gebührt alle Ehre. Alles, was Paulus im Römerbrief entfaltet. Dranbleiben bis zum Schluss. Unser Thema von heute Morgen, wir haben 2 elementare Dinge gesehen, die wichtig sind, auch für uns, wenn es darum geht, dran zu bleiben. Das erste war, wachsam zu sein im Gehorsam. Und das zweite, bleibt gestärkt im Evangelium. Ich weiß nicht, wo du dich im Moment befindest, ob du eher im geistlichen Stillstand bist oder ob du im Moment ein Glaubensleben hast, was am Blühen ist. Egal, wo du stehst, ich will dich heute Morgen neu ermutigen, dran zu bleiben. Ich will gerne schließen heute Morgen mit einem Blick auf den Herrn selbst, auf Gott selbst, der die Kraft schenkt, dran zu bleiben bis zum Schluss. Und der das, was er angefangen hat, auch vollenden wird und in uns wird. Ich schließe mit Hebräer 13, Vers 20 und 21. Das heißt, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut seines lebenden Bundes, unseren Herrn Jesus, er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vom Wohlfühlt ist, durch Jesus Christus, in die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.